Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA.
Waren es früher noch Fax und Telefon, werden Finanzprodukte seit Jahrzehnten über das Internet vertrieben. Und auch wenn der abstrakte Rechtsrahmen grundsätzlich on- und offline gilt, unterscheidet sich der Vertrieb im Internet vom Filialgeschäft. Inwiefern und worauf geachtet werden muss, darüber spreche ich heute mit drei Experten dafür. Einerseits mit dem Bank- und Finanzrechtsexperten Andreas Zaratnik und Christian Richter-Schöller.
Grüß Gott.
Hallo, danke für die Einladung.
Und andererseits mit Philipp Exenberger, Experte für streitige Angelegenheiten.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet. Und wie eben schon beschrieben, gibt es beim Vertrieb von Finanzprodukten on- und offline Unterschiede. Welche Beispiele können dafür genannt werden, Andreas Zaratnik?
Naja, also im Online-Geschäft geht es naturgemäß um Massengeschäft und anders als im Finanzfilialgeschäft habe ich keinen direkten Ansprechpartner. Es gibt hier natürlich konventionellere Zugänge, das ist sozusagen das klassische Execution-Only, wo ich einfach halt über ein Online-Depot meine Aufträge durchführe. Und modernere Techniken wie Robo-Advice, wo eben der Computer meine Bedürfnisse abfragt, also wie ich veranlagen möchte, was meine Ziele sind, meine Erfahrungen etc. und auf dieser Basis mir dann konkret Anlagevorschläge unterbreitet oder in der Ausbaustufe das System selbst auf Basis meiner Angaben mein Depot verwaltet.
Jetzt wurden einige Begriffe angesprochen, aber was sind denn die Schwierigkeiten dabei? Und was sollte beachtet werden, damit es gar nicht erst zu Problemen kommt?
Also der Vorteil ist, um mal damit anzufangen, dass natürlich, wenn das alles automatisch passiert, das natürlich sehr effizient ist grundsätzlich für die Institute. Außerdem werden natürlich menschliche Fehlleistungen einmal grundsätzlich auf ersten Blick vermieden. Also die klassischen Themen halt der Fehlberatung durch einen Menschen. Andererseits ist aber hier natürlich das höhere Risiko eines systemischen Risikos, weil wenn ich hier einen Fehler drin habe, dann wirkt sich der natürlich unter Umständen dramatisch aus, weil wenn das System schlecht programmiert ist und beispielsweise irgendwelche Parameter verwechselt und dann Kunden, die grundsätzlich konservativ veranlagen wollen, also sich relativ sicher veranlagen wollen, sehr riskante Produkte vorschlägt, weil im Algorithmus ein Fehler drinnen ist, hat das natürlich ungleich größere negative Auswirkungen, als wenn jetzt ab und zu ein Mensch vielleicht einen Fehler im Einzelfall begeht. Und was hier wesentlich ist, ist, dass das Prinzip gilt, dass man sich auch nicht jetzt auf das Versagen der Technik ausreden kann, sondern im Prinzip die Wertpapierfirma, das Kreditinstitut oder der andere Finanzdienstleister, der sich eben solcher Systeme bedient, genauso haftet für Fehler der Systeme wie für Fehler seiner Mitarbeiter.
Und eine weitere Frage, die stellt sich natürlich auch im Zusammenhang mit dem geltenden Recht. Internetgeschäfte können nun mal weltweit getätigt werden. Welches Recht gilt daher bei Online-Finanzprodukten, Christian Richter-Schölle?
Das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach festzustellen. Also grundsätzlich bist du jetzt nicht darauf beschränkt, solche Dienstleistungen zu beauftragen bei einem Unternehmen, das einen Sitz in dem Land hat, in dem du deinen Wohnort oder deinen regelmäßigen Aufenthalt hast. Deshalb stellt sich dann eben die Frage, was ist, wenn diese zwei Merkmale, nämlich einmal der Sitzstaat des Unternehmens und einmal dein regelmäßiger Aufenthalt, auseinanderfallen. Und dann gibt es eben verschiedene mögliche Anknüpfungspunkte, an denen bestimmt werden kann, welches Recht in Bezug auf welche Sachverhalte gilt. Also solche Anknüpfungspunkte sind eben zum Beispiel der Wohnsitz des Kunden, sind eben zum Beispiel der Sitzstaat des Unternehmens, dessen Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Solche Anknüpfungspunkte können aber auch etwas abstrakter sein und es kann sich zum Beispiel danach richten, das ist nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs auch ein ganz wesentlicher Punkt, auf welchen Zielmarkt sich das Unternehmen ausrichtet, also welche Zielgruppe das Unternehmen mit seinen Dienstleistungen ansprechen will. Dabei kann es auch so sein, dass zum Beispiel das Recht, das aufsichtsrechtlich gilt, also zum Beispiel die Frage, gilt das österreichische BWG, das österreichische Bankwesengesetz oder gilt das österreichische Bankwesengesetz nicht, durchaus auseinanderfallen kann mit der Frage, welches Verbraucherrecht gilt, also gilt das österreichische Verbraucherrecht oder nicht und das wiederum auseinanderfallen kann mit der Frage, gilt das österreichische Zivilrecht in bestimmten Punkten. Also das können verschiedene Anknüpfungspunkte sein, die die verschiedenen Rechtsbereiche hier bereithalten.
Und wie verhält es sich online mit dem Bankgeheimnis?
Das ist tatsächlich ein Thema, das immer wieder aufkommt. Dazu muss man ja wissen, dass das Bankgeheimnis nach dem österreichischen Aufsichtsrecht ein paar Besonderheiten hat, die jetzt im Vergleich zu den sonstigen EU-Mitgliedstaaten nicht bestehen. Das österreichische Bankgeheimnis ist besonders streng und insbesondere ist es auch besonders streng, was die Entbindung vom Bankgeheimnis betrifft. Gleichzeitig spießt sich das aber etwas damit, dass gerade bei der erstmaligen Aufnahme von Geschäftsbeziehungen zwischen Kunden und Kreditinstituten im Regelfall bestimmte Entbindungen vom Bankgeheimnis nötig sein werden, also zum Beispiel Entbindungen vom Bankgeheimnis für Zwecke der Übermittlung an bestimmte Dritte, wie zum Beispiel KSVs in der Regelfall. Und da stellt sich dann eben die Frage, was ist, wenn diese Geschäftsbeziehung im Internet begründet wird? Wie kann ich diese Entbindung vom Bankgeheimnis dann ebenfalls auch im Internet abwickeln, sodass ich dann nicht vor der Situation stehe, dass ich einerseits die Geschäftsbeziehung im Internet eingehe, aber dann anschließend doch erst wieder in die Filiale gehen muss, um vom Bankgeheimnis zu entbinden. Das Thema dabei ist nämlich, dass aufgrund dieser Strenge des österreichischen Bankgeheimnisses für die Entbindung ausdrücklich vorgeschrieben ist, dass es insbesondere nur eine schriftliche Entbindung geben kann, was konventionellerweise so verstanden wird, dass es unterschriftlich sein muss. Das heißt, dass der Kunde oder die Kundin tatsächlich die Unterschrift unter eine ausdrückliche Entbindungserklärung leisten muss. Und daran anknüpfend gibt es auch Lehre zum Bankgeheimnis, die davon ausgeht, dass es zum Beispiel ausreichen soll für die Entbindung, wenn ich eine Entbindungserklärung ausdrucke, zu Hause unterschreibe, diese einscanne und an die Bank schicke. Das wäre eine Möglichkeit. Das wurde an sich noch nicht getestet vor dem obersten Gerichtshof, aber die Lehre vertritt das mit durchaus überzeugenden Argumenten. Und ein zweiter Weg, den das Gesetz ausdrücklich vorsieht, ist, dass die Entbindung auch möglich ist durch starke Kundenauthentifizierung. Das hat an sich in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Also die meisten werden das schon kennen, weil starke Kundenauthentifizierung mittlerweile ja auch zum Beispiel vorgesehen ist beim Login in den eigenen Online-Banking-Account, wo man dann ja nicht wie früher einfach nur ein Passwort eingeben muss, sondern auch noch ein anderes Element dazukommt, weil die starke Kundenauthentifizierung so funktioniert, du brauchst 2 von 3 Merkmalen, etwas, was du weißt, zum Beispiel ein Passwort, etwas, was du hast, zum Beispiel ein Smartphone oder etwas, was du bist, zum Beispiel dein Fingerabdruck. 2 von 3 Merkmalen brauche ich, um die Kundenauthentifizierung freizuschalten. Und mit 2 von diesen 3 Merkmalen kann ich eben auch eine Entbindung vom Bankgeheimnis bewirken. Das sieht das Gesetz ausdrücklich vor mittlerweile.
Also hier gibt es schon Möglichkeiten. Ihr habt im Vorgespräch erwähnt, dass in diesem Bereich gilt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Was genau meint ihr damit?
Ja, das stimmt, das ist völlig richtig. Erstens haben regulierte Unternehmen ohnehin schon oft umfangreiche Dokumentationspflichten und diese Pflichten muss man natürlich unabhängig von drohenden Streitigkeiten einfach erfüllen. In Streitfällen kommt aber noch dazu, dass Unternehmen in der Regel oder zumindest sehr oft die Beweislast haben. Das heißt, die Dokumentation der Transaktion ist ganz wichtig, um im Streitfall gute Aussichten auf Erfolg zu haben. Die Faustregel dafür, die ist eigentlich recht einfach. Jede einzelne transaktionsrelevante Kundeninteraktion, zum Beispiel auf der Website, die gehört dokumentiert. Vom Anfang der Transaktion bis zum Ende. Und da ist es auch völlig egal, ob das ein Neukunde ist, der sich gerade zum ersten Mal registriert, oder ob das ein bestehender Kunde ist. Jede Transaktion gehört von A bis Z dokumentiert. Wie man das jetzt am besten macht, das muss man sich im Einzelfall genauer anschauen. Was man aber ganz generell sagen kann, ist, anders als bei traditionellen Offline-Geschäften spielen persönliche Kontakte bei Transaktionen im Internet natürlich kaum eine Rolle. Das heißt, Zeugenbeweise fallen praktisch völlig weg. Es steht dann die Aussage des Kunden, der in der Regel vor seinem PC sitzt und sagen kann, er hat etwas angeklickt oder er hat es nicht angeklickt, gegen eigentlich nur ein Computersystem des Anbieters. Deswegen ist es besonders wichtig, nicht nur Originaldokumente, dass man solche Dokumente aufbewahrt, im Original oder als fälschungssichere Kopie. Oder aber, gerade wenn es um Online-Transaktionen geht, auch um Veranlagungen zum Beispiel, um Risikoklassen, für die man sich entscheidet, dass man manipulationssicher in einer Datenbank genau abspeichert, wo hat der Kunde bei der Transaktion draufgeklickt, was hat er in die Formulardaten eingegeben. Da reicht es nicht nur aus, das irgendwie in einer Datenbank abzuspeichern, sondern das sollte auch noch manipulationssicher sein. Dafür gibt es verschiedene Systeme, verschiedene Anbieter, die so sicherstellen, dass das vor Gericht dann tatsächlich Gewicht hat. Ein Fehler, den man da vermeiden kann und der oft gemacht wird, würde ich auch noch gerne unseren Hörern mitgeben, und zwar ist das, dass das oft als reines IT-Thema gesehen wird, diese Dokumentation. Aber das ist ein Fehler, weil die IT weiß nur zum Teil, was man braucht. In diesem Fall ist es also ganz wichtig, dass man da ein Team zusammenstellt aus Vertrieb, Rechtsabteilung und IT, die sich gemeinsam ein Dokumentationskonzept überlegen. Für wie lange man diese Dokumentation dann aufbewahrt, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was für Transaktionen, was für Geschäfte man online anbietet. Abgesehen von den aufsichtsrechtlichen Fristen empfehlen wir grundsätzlich, dass man Dokumentation mindestens 10 Jahre lang aufbehält, nachdem die Transaktion abgeschlossen ist. Man muss aber auch da sagen, es gibt natürlich auch eine Obergrenze. Wenn man den Grundsatz der Datensparsamkeit beachtet, darf man Daten auch nicht unendlich lang aufheben. 10 Jahre, da sind viele Verjährungsfristen schon abgelaufen. Wenn man auf ganz Nummer sicher gehen würde, müsste man wohl 30 Jahre abwarten. Aber es gibt wenige Fälle, wo diese Frist bei solchen Transaktionen wirklich schlagend werden kann.
Aber sollte es trotz aller Maßnahmen zu einem Streitfall kommen, wie sollten Unternehmen denn im Ernstfall vorgehen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man da schon sehr früh ansetzt. Also eigentlich nicht erst im Streitfall, sondern schon davor. Also man sollte vorsorgen. Und zwar nicht nur im Bereich Dokumentation, sondern auch bei der Wahl des richtigen Streitbeilegungsverfahrens. Da gibt es natürlich die klassische Variante, die kennt wohl jeder, das klassische Gerichtsverfahren oder Schiedsverfahren. Aber das kennt man, da wird halt Porzellan zerschlagen, da gehen Geschäftsbeziehungen kaputt, da wird alles schwieriger und unter Umständen hat man auch noch negative PR, weil vor allem Gerichtsverfahren in Österreich ja öffentlich sind. Deswegen sollte man sich vielleicht überlegen, schon wenn man sein System aufsetzt, seine Vertriebsstruktur aufsetzt für das Produkt, ob man nicht ein bisschen früher ansetzt bei der Streitbeilegung und Streitvermeidung. Und zwar kommt da an erster Stelle, das wird oft unterschätzt, die Beilegung eines Streits noch bevor man überhaupt einen Dritten einschalten muss. Das heißt, noch wirklich zwischen Anbieter und Kunden wird oft unterschätzt, wie stark der Kundensupport eigentlich helfen kann, den Kunden noch davon abzuhalten, überhaupt so ein Verfahren zu beginnen. Kunden, die das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden, werden zumindest in der Regel nicht leichtfertig klagen. Das zeigt zumindest unsere Erfahrung. Aber auch wenn das nicht klappt, ohne Einschaltung eines Dritten, muss das nicht gleich heißen, dass man gleich zu Gericht gehen muss. Es gibt da gerade im Finanzbereich einige freiwillige Schlichtungseinrichtungen, Bankenschlichtung zum Beispiel. Aber davon abgesehen gibt es auch die Möglichkeit, schon in der Streitbeilegungsvereinbarung ein verpflichtendes Mediationsverfahren vorzusehen. Das läuft dann so ab, dass bevor man das Gericht oder das Schiedsgericht anrufen darf, man zunächst einen Mediator bestellen muss und die Parteien sich mit diesem Mediator zusammensetzen und versuchen, eine Lösung zu finden. Und das Schöne an der Sache ist, dass wenn diese Mediation nicht versucht wird, kann auch kein Gerichtsverfahren eingeleitet werden. Und oft sind die gerade in diesem Bereich tatsächlich auch erfolgreich und man spart sich das Verfahren. Wenn es dann wirklich ums Gericht oder ums Schiedsgericht geht, sollte man sich vorher überlegen, wo der Kunde sitzt und wo man das Urteil verstrecken will, also wo dann auch Assets, wo dann auch Vermögen vom Kunden liegt wahrscheinlich, weil das beste österreichische Gerichtsurteil, das hilft ihnen leider gar nichts, wenn sie es dann in den USA vollstrecken müssen und erst nach Ende des Verfahrens bemerken, dass da keine Vollstreckbarkeit gesichert ist. Also ganz insgesamt kann man vielleicht sagen, man sollte sich schon vor Start des Vertriebs idealerweise ein stringentes Dokumentationskonzept und ein Eskalationskonzept überlegen, das spart nämlich Zeit, Nerven und Geld. Und wir unterstützen in solchen Dingen auch gerne und oft.
Ihr steht dann mit Rat und Tat zur Seite. Andreas Zaradnik, Christian Richter-Schöller und Philipp Exenberger, vielen Dank für diesen Einblick. Bis zum nächsten Mal.